HR Info. Das Interview.
Mit Stefan Bücheler. Er ist der Mann, der mit weißer Lockenperücke auf dem Kopf und einem Cello vor dem Bauch durch das Regierungsviertel in London geht und fröhlich die Europahymne intoniert. Simon Walfisch. Es ist seine Art, gegen den Brexit, für Reisefreiheit und für ein offenes Europa zu kämpfen. Um sicherzustellen, dass er sich weiterhin problemlos in Europa bewegen kann, hat der in London geborene Musiker inzwischen einen deutschen Pass. Kein einfacher Schritt für ihn, denn seine Familie hat jüdische Wurzeln. Seine Großmutter Anita Lasker-Walfisch hat das Konzentrationslager Auschwitz nur überlebt, weil sie dort im Mädchenorchester spielte. Warum also ausgerechnet die deutsche Staatsbürgerschaft? Was schätzt der Musiker an Deutschland und wie schaut er auf die britische Politik in Zeiten der Brexit-Verhandlungen? Fragen an Simon Walfisch, jetzt in HR Info das Interview. Herr Walfisch, Brexit or no Brexit?
No Brexit, natürlich.
Optimismus oder Resignation?
Optimismus immer.
Bleibt immer.
Ja, absolut.
Deutscher oder Europäer?
Europäer. Mhm. Oh, das ist einfach, diese Interview.
Schubert oder Händel?
Jetzt nicht so einfach.
So.
Schubert oder Händel. Es kommt darauf an, ob ich Schubert oder Händel singe in dem Moment. Mhm. Wenn Leute mich fragen, was ist dein Lieblingskomponist, muss man immer denken, der Komponist, mit wem ich gerade mich beschäftige, ist mein Lieblingskomponist halt.
Ich habe Schubert reingeschrieben, weil ich einen kleinen Filmausschnitt gesehen habe, wo Sie gerade die Winterreise einstudieren, als Sänger, als Bariton. Mögen Sie das Stück? Da steckt ja in den Texten und auch in den Harmonien jede Menge Romantik und auch Melancholie drin. Ist das so im besten Sinne typisch deutsch?
Es ist auf Deutsch, aber ich würde niemals Musik an eine Nation anknüpfen.
Okay. Da Musik ist immer international.
Naja, es ist nicht nur international, sondern universal, interplanetar.
Okay. Frage ich doch mal andersrum, aber gehört solche Musik, Schubert, Beethoven, zu den Dingen, die Sie an Deutschland mögen?
Also in diesem Land, was mich hierher so anreißt, ist die fantastische Kultur, das alltägliche Kulturleben, das es so in jeder Stadt, ob klein oder groß, ein Orchester, ein Oper, ein Ballett, ein Schauspielhaus gibt. Und man hat das Gefühl, der Kunst gehört zu jeder hier. Und zu Hause, so in Großbritannien, man sagt zum Beispiel, na, ich gehe nicht in der Oper. Das ist jetzt nicht eine Geldsache, sondern ein Gefühl, sowas würde mich nicht gefallen. Aber hier in Deutschland geht alle irgendwie ab und zu mal in einen klassischen Konzert und es ist normal. Und ich liebe das hier, dass man das pflegt, auch staatlich.
Also die Musik war aber auch eine Brücke für Sie nach Deutschland. Sie haben ja hier auch studiert ein bisschen. Das heißt also, die Musik hat Sie letztendlich auch hier hingebracht für ein paar Jahre Studium.
Ja, als ich mit, 22 oder 23 mich entschieden habe, für diese Deutsche Akademische Austauschdienst, DAAD, zu bewerben. Und dann dachte ich, okay, ja, dann ich gehe nach Berlin. Und dann bin ich in der Hans Eisler Berlin für ein Jahr. Und da sprach ich damals kein Deutsch, also ein bisschen Schuldeutsch. Und habe ich bemerkt, in Berlin wollen alle mit mir Englisch üben. Und so habe ich mich entschieden, okay, wenn mich Leute fragen, woher kommst du mal? Dann sage ich, ja, ich komme aus Niederlands. Und dann dachten sie, okay, niemand kann Niederlands sprechen. Dann haben alle mit mir Deutsch geredet und dann konnte ich endlich mal Deutsch lernen. Aber es war eine lange Tunnel.
Sehr schön. Herr Walfisch, das Verhältnis von Ihnen zu Deutschland interessiert mich doch. Sie sind 1982 als britischer Jude in London geboren. Sie sind
britischer Jude, würde ich, das gibt mir Gänsehaut, wenn Sie das sowas sagen. Ich bin Mensch, ich bin in Briten geboren, ich von einer jüdisch abstammenden Familie. Aber aufpassen, britische Jude, das ist schon Alarmzeichen. Man würde nicht sagen, Sie sind ein britischer Schwarzer geboren. Warum sagt man britisch Jude geboren?
Okay.
Sorry.
Nee.
You know, es ist sehr wichtig. Identität ist eine heiklere Sache jetzt.
Wie halten Sie es mit dem Glauben, mit dem jüdischen Glauben?
Ich glaube nicht an Gott. Ich denke, daran liegt alle Probleme. Ich denke, wenn wir endlich mal aus diese Blödsinn rauskommen, dann können wir einfach weitermachen mit das Leben, die wir jetzt haben. Nicht Obsession machen über was nach dem Leben kommt. Wir haben eine ganz schöne Welt, wo wir jetzt wohnen, und wir sollen das genießen und das Beste tun. Und ja, das ist meine Meinung.
Okay.
Und ich freue mich auf das, auf die Hassbriefen.
Nein. Also dann versuche ich es anders. Sie sind 1982 in London geboren, aber Sie sind auf jeden Fall auch der Enkel der Auschwitz-Überlebenden Anita Lasker-Walfisch. Und dennoch haben Sie sich ja dazu entschlossen, die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen, ausgerechnet die deutsche. Wie konnten Sie über diesen Abgrund springen? Da muss doch auch jede Menge Emotion im Spiel gewesen sein, oder?
Ich habe die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt, um Europäer zu bleiben. Ich bin Europäer geboren. Ich bewege mich in Europa beruflich als Musiker. Viele Freunde von mir nehmen jetzt den irländischen Pass,
ja.
Französisch, Belgisch, was weiß ich. Und für mich ist die Tür zur deutschen Pass offen wegen dieser Artikel 116. Und dadurch ist es eine ganz pragmatische Entscheidung. Ich bin nicht plötzlich Deutscher geworden. Es bedeutet nicht, dass ich plötzlich Holocaust-Leugner bin oder möchte meine Ahnen verräten. Ich denke eigentlich im positiven Sinne, es ist eine kreisschließende Sache, dass man sagen kann, man muss auch dazu stehen, dass Deutschland die letzten 30 Jahre sich exemplär gezeigt hat, wie man mit einer ganz, ganz schlimmen Vergangenheit, offiziell zumindest, verarbeiten kann. Und das kann viele andere Länder davon lernen, besonders mein Heimatland Großbritannien. Was Großbritannien gemacht hat in Irland, in Jamaika, in Afrika, in Indien, in Australien, das lernen wir nicht jedes Monat in der Schule, wie hier in Deutschland über die Nazis. Und man kann nicht die Kriminalitäten und die schrecklichen Sachen von Gaskammern vergleichen mit anderen Massmördern, aber trotzdem diese Sinne von, okay, das war schlimm, wir werden jetzt besser sein. Und das hat Deutschland gemacht. Jetzt haben sie Probleme hier, ich weiß, Politik und Sozial, und es gibt jetzt eine ganz starke Rechtsbewegung hier. Aber es ist nichts, wie es war. Und es gibt einen sehr starken Gegenkampf. Und ich freue mich jetzt, dass ich als Deutscher mitwirken kann gegen das. Vielleicht ist das eine gute Sache, dass ich jetzt Deutsch bin. Dann kann ich dazu stehen und sagen, nein, ich kämpfe mit euch gegen den Rechtsnationalismus.
Was wir vielleicht kurz erklären müssen, ist dieser Artikel 116 im Grundgesetz. Der gibt nämlich den Nachfahren von Holocaust-Überlebenden auch das Recht, den deutschen Pass zu bekommen. Das haben sie genutzt. Das heißt, war das dann relativ barrierefrei oder war das trotzdem noch ein größerer Akt dann?
Das war schon eine Menge Arbeit.
Also das läuft übers Konsulat dann wahrscheinlich?
Ja, übers Konsulat. Mhm. Und sie waren alle sehr, sehr freundlich und sehr hilfreich und ich musste Unterlagen finden, zum Beispiel so zu beweisen, meine deutsche Ahnen und meine beide Großeltern kommen aus Breslau. Mein Großvater Peter Walfisch ist, ich glaube, 37 nach Palästina geflohen mit seinem Bruder und Mutter. Ich habe zum Beispiel seine Papiere gefunden und die Papiere von meiner Großmutter. Ich habe auch sogar im Archiv zum Beispiel eine von Deutsche Bank, der sagt, hiermit bestätigen wir, dass wir die Konto von der Lasker-Familie jetzt an der Reichsbank überweisen. Heil Hitler, Deutsche Bank-Filiale Breslau. So solche Briefe habe ich, Kopien davon, eine Vermögenserklärung, der mein Urgroßvater schreiben musste, um zu schreiben, wie viel Unterwäsche und Besteck in der Wohnung gibt und der Wert dazu, dass die Nazis wissen können, was sie klauen und wie viel Wert es hat.
Was hat das mit Ihnen gemacht, als Sie das gesehen haben, gefunden haben?
Sowas zu lesen ist fast schlimmer als Leichenberge von Bergen-Belsen-Bilder anzuschauen. Da sieht man, da muss man sich in diesem Kopf einsetzen von der an einem Schreibtisch saß und das ausgetippt hat und dann unterschrieben hat.
Warum ist das so schrecklich, das zu sehen? Ist das, weil man etwas versteht von der Mechanik des Grauens?
Ja, wer hat gesagt, das Banalität des Bösen? Diese Dokumente zeigt das, eine Normalität. Das war einfach Alltag. Jemand geht in die Schichte in der Büro und macht diese Sachen und denkt nicht danach. Geht zu Hause mit der Frau und Kinder und isst was und dann, ja, I don't know.
Was war das dann für ein Gefühl, als Sie es hatten, sozusagen, als Sie den deutschen Pass hatten? Ich habe irgendwo gelesen, auch Sie haben damit gehadert, ob das jetzt ein Verrat an den Großeltern ist oder am Ende doch vielleicht ein Sieg über die Nazis.
Es war ein ganz schweres Gefühl auf den Schultern von Geschichte zu denken, okay, wenn meine Urgroßeltern mich sehen konnten, was ich jetzt tue. Aber ob es Verrat ist, nein. Ich denke, es ist doch ein Sieg. Wenn wir sitzen und sagen, nein, 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 Deutschland nicht, dann haben die Nazis gewonnen. Weil was machen Nationalisten? They hijack the definition of identity of a country.
Also sie kapern die Identität eines Landes.
Genau, sie kapern die Identität eines Landes. Man kann sagen, ich liebe dieses Land, weil ich liebe meine Nachbarn und ich habe einen schönen Berg vor dem Tor und so weiter und gute Schulen. Oder, aber ich liebe dieses Land, weil ich habe so irgendein mythologisches Gefühl. Das ist Schwachsinn. Stolz sein auf einem Land, weil man zufällig dort geboren ist, ist absolut verrückt. Wir haben nur diese eine Erde, also vielleicht haben wir doch Mars irgendwann, aber bis dahin haben wir nur dieses Erde. Man soll gemeinsam arbeiten, dass man das alles, da alle das Beste haben für alle. Und davor ist dieses Gefühl von europäischer Identität, weil es international ist, obwohl es nur ein kleiner Ort im Vergleich zu das ganzen Land und anderen Kontinenten. Zumindest hat die Europäische Union gezeigt, dass es möglich ist, miteinander zu arbeiten. Es ist doch schwer, es kostet eine Menge Geld für Dolmetscher zu allen und alles Mögliche, aber es ist besser, als sich zu bekriegen. Und man hat vielleicht, wir haben einfach vergessen, wie schlimm es sein kann. Und deshalb ist es so einfach, dass wir blind jetzt laufen in eine sehr düstere Zeit. Ich fürchte, wir sind in einer Vorkriegszeit jetzt. Oder wir sind schon in einem Krieg und wir wissen es nicht. Ein Informationskrieg mit Russland zum Beispiel. Also ich habe große Angst, ja.
Tatsächlich. Am Anfang haben Sie gesagt, Sie sind ja doch eher ein Optimist.
Oder? Ja, ja, ich bin optimistisch. Ich habe Angst, aber optimistischerweise. Weil alles wird irgendwie... Ich habe Optimismus, weil wir haben schon, trotz aller starken Bewegungen dagegen, wir haben schon starke Infrastruktur, zum Beispiel der Europäische Union, auch der deutsche Politiksystem ist stark genug, ich glaube, noch gegenzuhalten. Deshalb bin ich optimistisch.
HR Info, das Interview mit Simon Walfisch. Herr Walfisch, zu HR Info, das Interview gehört immer diese kleine Box, die hier neben uns auf dem Tisch steht. Da legen wir immer was rein für unsere Gesprächspartner, eine kleine Überraschung. Und jetzt sind Sie dran, das mal aufzumachen und reinzugucken.
Okay, ich bin gespannt. Springt was raus?
Müssen schon aufmachen. War nicht so schlimm.
Ah ja, gute Idee. Ja.
Also ein Blatt.
Oder an die Freude.
Ja. Freude, schöne Götterfunken heißt der Text. Ich habe gedacht, Sie singen jetzt sowieso gleich los.
Freude, schöne Götterfunken, Tochter aus Elysium, wir betreten feuertrunken, himmlische dein Heiligtum. Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt.
Sehr schön. Oh, vielen Dank dafür.
Das habe ich schon öfters gesungen.
Ich weiß. Ja. Was fällt Ihnen als erstes ein, wenn Sie die Noten sehen?
Ich denke, warum lese ich die Noten? Weil ich habe das vielleicht 2000 Mal jetzt gesungen.
Wo denn?
Vor dem Parlament in London. vor die Büros von der Conservative Party für vor Downing Street.
Outside. Also muss man vielleicht das ganze Bild malen. Da ist dann, da sind Sie mit einer weißen Lockenperücke auf dem Kopf,
ja,
vor dem Bauch.
Ich das jetzt auch getragen.
Ja, ja, vor dem Bauch das Cello.
Ja.
Und dann gehen Sie durchaus auch da, gar nicht immer alleine, und schmettern dieses Lied, singen das laut. Was ist das für eine Aktion? Ist das auch ein Protest, ein musikalischer Protest gegen den Brexit?
Es ist eine musikalische Aktion. Ein Protest ist etwas, das gegen etwas ist. Und wir möchten immer zeigen etwas Positives. Und Musik hat das fantastische Zauber, dass es nur positiv ankommen kann.
Mhm.
Okay, man kann Musik nicht mögen, aber was ich mag, wenn wir diese Aktion machen, wenn wir Beethoven auf die Straßen singen, ist, dass Leute auch unwiderwillig uns anlächeln und anwinken. Wir machen das jedes Monat. Ich habe das 22 Mal gemacht, ich denke. Und manchmal gibt es 10 Leute, manchmal bin ich allein. Einmal war ich allein und ich war wirklich ein Verrückter. Und da habe ich kein Cello gehabt oder Perücke oder was, war ich einfach losgesungen. Neben das natürlich dann, jetzt haben wir ein großes Plakat, der sagt, Musicians depend on freedom of movement. Musiker brauchen
Reisefreiheit.
Reisefreiheit, das wir jetzt als Europäer haben. Und ich habe zwangshaftweise irgendwie mich auf die Schultern genommen, laut für unseres Sektor zu schreien. Weil wenn das weggeht, wenn das tatsächlich, wie Theresa May sagt, wir nehmen die Reisefreiheit weg, dann müssen wir auf unseren Beruf wirklich fürchten. Weil es gibt nicht genug Arbeit in Großbritannien für Musiker, muss ich auch sagen. Man verdient nicht genug in Großbritannien allein, sich zu ernähren. Besonders, dass es so teuer ist, jetzt ein Haus zu kaufen oder was weiß ich. Also wir brauchen das, Reisefreiheit.
Und Sie erheben die Stimme sozusagen dafür, für die Musikerkollegen. Sie schreien ja nicht, Sie singen ja schön,
ja,
möchte ich schon
genau
noch mal sagen.
Ich schreie nicht, sondern
aber
singe.
Sie sind laut, Sie sind hörbar, das ist die Idee.
Ja.
Sie haben
ja
auch gesagt, Großbritannien ist krank, hat aber die falsche Medizin gewählt.
Ja.
Woran krankt das Land?
Also wir haben seit über 10 Jahren riesen Kürzungen von Sozialhilfe und wir haben Menschen, die arbeiten vollzeitig und trotzdem müssen wählen zwischen Essen oder Heizung. Wir haben eine riesen soziale Krise und die ganz Arme, die alles sehr, sehr schlimm und noch schlimmer wird, sind böse und haben die falsche Sündenbock gewählt, die EU. Gott sei Dank ist es jetzt momentan nicht Juden, sondern der EU. Und der EU kann das hoffentlich verkräftigen, der Sündenbock zu sein für alle Probleme, als das der blöde EU. Verlassen wir es doch mal. Und deshalb, ja, wir sind wirklich krank.
Wie schauen Sie auf das, was gerade im Unterhaus da passiert, wie da diskutiert wird, auf die Parteien, die Abgeordnete verlieren, wo sich neue Fraktionen gründen? Wie schauen Sie auf Ihre Premierministerin? Trauen Sie der was zu? Wie gucken Sie auf das, was im Moment da passiert in London?
Ich bin sehr gespannt. Jede Stunde ist was Neues. Ich bin sehr, sehr stolz auf diese Abgeordneten. Sie haben sich gut jetzt gezeigt. Und vielleicht ist es ein bisschen spät dafür, aber besser spät als niemals. Aber ich bin ja kein Politiker. Ich weiß nicht, was passieren will. Das Problem ist, es fehlt uns ein bisschen Führungstalent in unserem Land. Theresa May, sie arbeitet ganz fleißig. Was kann ich sagen? Es fehlt uns Talent dort in diesem Gegend.
Dann frage ich zum dritten Mal in diesem Interview, optimistisch oder pessimistisch?
Optimistisch.
Trotzdem.
Ja, ja.
Das will er sich einfach nicht nehmen lassen. HR Info, das Interview mit Simon Walfisch, der mit Stimme und mit Cello gegen den Brexit anmusiziert. Herr Walfisch, kann es sein, dass das Cello eine besondere Bedeutung für Sie und für Ihre Familie hat?
Ja, natürlich. Cello prägt durch die Familie wie Brot und Butter. Meine Großmutter, wie Sie wissen, Anita Lasker-Walfisch, ist Cellistin. Das hat ihr das Leben gerettet damals. Sie hat Cello studiert und war in Berlin als 13-jährige Cello-Studierend. Und dann kam Kristallnacht, dann musste sie ihre Cello-Studium abkürzen, ging nach Hause nach Breslau und dann in 1942 wurde sie in Auschwitz deportiert. Und dort in Auschwitz tatsächlich gibt es Orchester. Eigentlich in viele KZ gab es Orchester. Das ist kaum sich vorzustellen. Ich sage nicht wie ein Sinfonieorchester, sondern eine Kapelle, die Marschen spielen sollte. Und sie haben auch so Hits gespielt, zum Beispiel Berliner Luft oder einfach zur Ablenkung für die SS. Zum Beispiel Josef Mengele wollte mal ein bisschen Pause machen nach seinen Foltern von Kindern und wollte die Träumerei von Schumann hören. Das hat, er kam rein in die Baracke, Träumerei, das ist Anitas Repertoire, dann musste sie mal Träumerei für der Mengele spielen. Aber die hatten die Aufgabe, jeden Morgen und Abend für die Häftlinge Marschen zu spielen, dass sie schon ordentlich in die Zwangsarbeit gehen konnten.
In Reihe und Glied, also war die.
Und solange sie brauchten ein Bassinstrument in dieser Kapelle, sie war die Einzige, die auf die Downbeats spielte, solange sie das brauchen, dann ist es ja nicht so günstig, diese kleine Mädel in die Gaskammer zu schicken. Und so war es. Und dann, als die Russen kamen in spät 44, haben die Nazis das KZ Auschwitz liquidieren möchten. Und meine Großmutter und ihre Schwester und das Orchester, die Mädchenkapelle, sind ihr dann nach Belsen geschleppt. Und zum Glück ist meine Großmutter, hat das überlebt.
Also man kann schon sagen, das Cello hat ihr das Leben gerettet?
Auf jeden Fall. Also sie erzählt auch eine Geschichte, wann sie nach Auschwitz kam, war sie krank mit Typhus und lag in diesem Revier. Und dieses Revier ist nicht ein Ort, wo man besser wird, nur ein Ort, wo man so einfach todkrank liegt. Und dann kamen immer die Selektion für die Gaskammern in diesem Ort. Dann, weil, was können wir mit diesen Skeletten machen? Die können nicht arbeiten. Dann schleppen wir in die Gaskammer. Dann erinnert sie, dass sie liegt da auf dem, oder sie mussten aufstehen wahrscheinlich zum Appell. Und da gab es eine Selektion von SS-Männern. Und einer hat gesagt, das ist die Cellistin. Und dann haben sie den Nächsten selektiert. Also dann kann man schon konkret sagen, ja, sie brauchen eine Cellistin, lassen wir sie jetzt mal
am Leben.
Und, ja. So Cello prägt durch die Familie. Mein Vater ist der sehr berühmte Cellist, Raphael Wallfisch, und ich spiele auch Cello. Und auch meine Mutter, Elisabeth Wallfisch, ihre Schwester und ihre Mutter und ihre Tanten sind auch Cellisten. Also Cello ist überall. Meine Frau ist Cellistin. Man kann es nicht vermeiden, dieses Instrument.
Also wenn ich Ihnen so zuhöre, habe ich ja das Gefühl, dass Musik noch eine ganz andere Macht und Kraft hat, als nur ins Ohr zu gehen, also als nur gehört zu werden, sondern es steckt noch viel mehr drin, wenn man Ihre Geschichte hört.
Ja, ich denke, dass Musik und Sprachenkenntnis und Kultur allgemein hilft, obwohl man nicht immer weiß, wie und wann es gut zu gebrauchen ist. Aber es definiert uns als Menschen, Kultur, Kunst, Musik. Also Finanz, Geld, Klamotten, das definiert uns nicht. Aber die Kunst, das gibt uns das wechselt uns ab. Vielleicht deshalb bin ich auch, glaube ich, nicht an Gott, weil ich keinen Gott brauche. Weil ich habe Musik.
Vielen Dank, Simon Wallfisch. Das war hr-info, das Interview. Mein Name ist Stefan Büchler. Mehr Infos zu meinem Studiogast und den Podcast dieser Sendung gibt's online bei hr-info-radio.de.